Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4, die Fragestunde, auf und gucke in die Runde. Die erste Frage geht an Frau Staffel-Araki, Bündnis 90 Die Grünen. Vielleicht kann jemand mal am Mikrofon helfen. Das ist so weit oben. Dankeschön.
Also meine Frage an den Magistrat. Wie viele Menschen mit Behinderung sind unter den bisher in der Stadt Kassel aufgenommenen geflüchteten Menschen aus der Ukraine?
Frau Bürgermeisterin.
Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, Frau Staffel-Araki, eine genaue Anzahl kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wir wissen natürlich, dass unter den knapp 3.000 Menschen, die derzeit aus der Ukraine hier in Kassel sind, auch behinderte Menschen sind, auch pflegebedürftige Menschen. Aber was jetzt Anträge anbelangt auf Eingliederungshilfe, die gibt es nur vereinzelt und auch Menschen, die in einer stationären Pflegeeinrichtung oder ambulante Pflegeleistungen bekommen, sind auch nur Einzelfälle bisher. Da müssen wir vielleicht noch mal ein halbes Jahr warten. Gerade auch die Caritas, die die soziale Betreuung macht, informiert natürlich, das Sozialamt informiert über Möglichkeiten auch der Antragstellung oder noch andere Leistungen zu bekommen. Aber zunächst stand bei uns im Vordergrund, die Menschen zu versorgen und unterzubringen und die rechtlichen Dinge auch zu regeln.
Erste Nachfrage, Frau Staffel-Araki.
Ja, danke. Wie ist es denn mit den Unterkünften? Also haben wir da genug Kapazitäten?
Also wir haben, ich weiß selber von einem Rollstuhlfahrer, der natürlich in eine barrierefreie Unterkunft gekommen ist. Und wir haben jetzt mit der Gustav-Heinemann-Anlage auch noch vier Unterkünfte, die barrierefrei sind.
Okay, dankeschön.
Keine weitere Nachfrage. Dann kommen wir zur Frage von Frau Griesel.
Ich frage den Magistrat, wann die Entscheidung getroffen wird, ob es mit Beginn des kommenden Schuljahres einen Schulbus für die Grundschulkinder aus dem Stadtteil Brasselsberg für den Weg zur Schule am Heideweg geben wird.
Ja, Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, Frau Griesel, beantworte ich gerne, aber ich kann Ihnen keinen genauen Zeitpunkt der Entscheidung nennen. Das Amt für Schule und Bildung steht natürlich im Austausch mit der KVG und auch mit der Schulleitung. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist der Einsatz eines Schulbusses und die andere Möglichkeit ist, den normalen Fahrplan zu ändern und anzupassen, so dass es gut klappt, dass man die Fahrkarten, dass die Schülerinnen und Schüler die Fahrkarten auch weiter nutzen können. Es gibt, das hat mir heute Das letzte Mal hätte ich das noch nicht berichten können, aber heute hat mir das Amt für Schule und Bildung mitgeteilt, dass am 26.06. ein Gespräch stattfindet, ein weiteres mit KVG und mit Schulleitung und dem Amt für Schule und Bildung. Ob da eine Entscheidung getroffen werden kann, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Erste Nachfrage? Nein, zurück.
Nee, das ist gerade beantwortet worden.
Okay. Gibt es weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Die Frage 192/93 ist zurückgezogen. Wir kommen dann zu der Frage von Frau Bock.
Also, ich frage den Magistrat, inwiefern arbeitet die Stadt Kassel im Rahmen der Initiative Städte gegen Food Waste mit dem Unternehmen Too Good To Go zusammen?
Ich guck mal, wer beantwortet. Ja, bitte, Herr Neuder.
Frau Vorsitzende, Frau Bock, die Stadt Kassel arbeitet genau mit diesem Netzwerk zusammen. Also es ist ein Netzwerk, was die Firma ins Leben gerufen hat, um den Austausch zwischen den Städten zu befördern. Und diese Teilnahme an diesem Netzwerk ist kostenfrei. Das gibt aber uns als Stadt die Möglichkeit, eben unsere Aktivitäten und die in anderen Städten in diese Richtung, nämlich die Lebensmittelverschwendung zu verringern, den Erfahrungsaustausch zu nutzen. Und wir sind mit 10 Städten in diesem Netzwerk und hoffen, unsere Maßnahmen, die wir an vielen Stellen schon angeregt haben, und die zusätzlichen Maßnahmen, die im Klimaschutzrat diesbezüglich formuliert sind, dann auch effektiver und in guten Netzwerken umzusetzen.
Erste Nachfrage, Frau Bock.
Ja, neben dem Netzwerk ist Too Good To Go ja auch einfach eine App von einem privaten Betreiber. Soweit ich weiß, müssen Firmen, die da, oder Geschäfte, die da teilnehmen, schon auch eine Art Provision zahlen, wenn sie in dieser App quasi mitgelistet werden. Aber wenn ich richtig verstehe, es gibt keinerlei Verträge, auch für die Werbemaßnahmen, die auf der Seite der Stadt sind, für das Unternehmen.
Also, was ich hier stehen habe, innerhalb von 2 Jahren muss mindestens eine Aktion durchgeführt werden, die wir natürlich sowieso durchführen. Und eine davon ist, dass wir ein Treffen der Aktiven in diesem Bereich machen, um in der Stadt die Synergie zu suchen, um erfolgreicher in der Gesamtzielsetzung zu sein.
Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Wir kommen zur Frage von Frau Hagelstein. Will jemand die Frage übernehmen? Sonst nehmen wir die nächste. Gut, dann Sie übernehmen? Ja.
Ja, ich schon da. Ich frage den Magistrat, welche Maßnahmen ergreift die Stadt, um kurz- und langfristig Wohnraum und finanzielle Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit zur Verfügung zu stellen?
Ja, Frau Stadtverordnetenvorsteherin, Frau Bock, meine Damen und Herren, die Stadt hat eine ganze Menge in den letzten Monaten unternommen, und um Geflüchteten aus der Ukraine Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja einerseits auch Notunterkünfte gegründet, wovon wir schon 2 aufgegeben haben. Das ist das Rathaus und die Messehallen. Aktuell haben wir Kapazitäten am Mulang, da haben wir 170 Plätze, und im Best-Western 187 Plätze, die auch gut belegt sind. Ansonsten hatten wir über die E-Mail-Adresse kasselhilft.de auch die Bevölkerung aufgerufen. Da haben wir eine ganze Menge Angebote für Wohnungen bekommen. Und da sieht es mittlerweile so aus, dass wir 143 Haushalte in privat angebotenem Wohnraum aufnehmen konnten, 366 Personen insgesamt. Dann gibt es Gemeinschaftsunterkünfte, die wir ausgeweitet haben oder neu gegründet haben. Das sind mittlerweile 85 Haushalte, also 222 Personen untergebracht worden. Ansonsten gibt es weitere Unterkünfte wie die Jägerkaserne, die noch belegt werden kann, oder von der BDKS in der Gustav-Heinemann-Anlage auch noch mal 50 Plätze. Ansonsten mit den Wohnungsbaugesellschaften, mit allen sind wir sehr eng im Austausch. Da werden Wohnungen zur Verfügung gestellt. Da ist es uns aber wichtig, dass sowohl Menschen aus der Ukraine als auch Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, die derzeit noch in den Gemeinschaftsunterkünften wohnen, dass die auch dann in Wohnungen aufgenommen werden können. Das zu den Wohnungen. Dann hatten Sie noch finanzielle Hilfen gefragt bis zum 30.06. Bis Ende Mai. Erhalten die Menschen Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, und dann soll es einen Übergang geben in das SGB II. Da gibt es aber noch nicht den finalen Beschluss des Bundestages. Und da die Stadt Kassel überproportional viele Menschen aufgenommen hat aus der Ukraine, bekommen wir in diesem Quartal, also bis zum 30.06., keine Zuweisungen vom Land Hessen. Da kommen erst die anderen Gebietskörperschaften dran.
Erste Nachfrage.
Und können Sie ungefähr sagen, von den 3.000 Geflüchteten aus der Ukraine, wie viele keine ukrainische Staatsbürgerschaft haben und ob es da,
nee, wie das im Moment läuft? Also die Zahlen habe ich jetzt nicht abgefragt, aber das, ich schätze mal, dass das unter 5% sind.
Keine weiteren Nachfragen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. War das jetzt schon die Meldung für die nächste Frage, Frau Zimmermann, oder wollten Sie noch dazu? Bitte.
Genau, ich wollte dazu gerne noch eine Nachfrage stellen zu dem gerade geschilderten. Die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und eben explizit keine ukrainische, sondern eine andere Staatsbürgerschaft haben, gelten die Angebote im Wohnbereich und auch bei den finanziellen Hilfen, die Sie gerade geschildert haben, auch für diese Menschen?
Ja, die gelten auch für diese Menschen, obwohl es natürlich auch noch geknüpft ist an den Aufenthaltstitel. Zunächst galt es ja das ein Touristenvisum und bis zum 23. Mai müssen ja Anträge auch gestellt werden für ein Aufenthaltserlaubnis. Und das muss dann im Einzelfall je nachdem geprüft werden. Also welchen Status und welchen Aufenthaltstitel hatten die Menschen schon in der Ukraine. Und je nachdem, danach wird dann verfahren. Und wir verfahren nach einem Erlass des hessischen Innenministeriums.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung. Jetzt kommt die nächste Frage von Frau Zimmermann.
Ja, ich frage den Magistrat, inwiefern nimmt die Stadt Kassel für kleinere Lieferungen und Zustellungen innerhalb des Stadtgebietes Fahrradkurierdienstleistungen in Anspruch?
Herr Nolder.
Ja, Frau Vorsitzende, Frau Zimmermann, der Fahrradkurier und die Fahrradkurierin sind wichtige Infrastruktureinrichtungen innerhalb der Stadt, die die Stadt selbst auch gerne in Anspruch nimmt, weil sie pünktlich, schnell und vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut sind. Und ich beantworte das gerade für alle Dezernate. In allen Bereichen werden Fahrradkuriere eingesetzt, im Hauptamt ca. 10-mal pro Monat. Da ist es im Wesentlichen die Hausdruckerei, die ihre Auslieferung über die Fahrradkuriere macht. Das Bürgeramt hat 8 bis 10 Mal pro Monat Einsätze und das ist im Wesentlichen, sind es die Ausweise, die den Bürgern und Bürgerinnen zugestellt werden. Auch die werden mit Fahrradkurieren überbracht. Das Kulturamt nennt 6 bis 8 Mal pro Monat circa und da gibt es einfach, im Arbeitsprozess, ob es Printmedien sind, ob es Grafikerleistungen sind, werden diese dann mit Fahrradkurieren überbracht. Im Dezernat 6, da ist es das Amt 63, das Stadtplanungsamt, da ja alle Ämter oft in unterschiedlichen Gebäuden innerhalb der Stadt sitzen. Hier sind es Gremienunterlagen, die da transportiert werden, die ja auch oft großvolumig sind, also nicht in den Rucksack passen, sondern aufs Lastenrad. 65, also das Hochbauamt, hat erheblichen Aufwand 1 bis 2 Mal pro Tag, weil hier sind die Bauakten eben innerhalb der städtischen Ämter entsprechend zu verteilen. Und Kassel Wasser nimmt die Fahrradkuriere deutlich in Anspruch. Also es ist eigentlich der regelgerechte Kurierbetrieb, den die Stadt beauftragt.
Erste Nachfrage, Frau Zimmermann.
Ja, ich würde gerne nachfragen, inwiefern die Mitarbeiterinnen zum Beispiel auf der Sachbearbeitungsebene im Bürgeramt darüber informiert sind, dass es diese Möglichkeit der Lieferung per Fahrradkurier gibt?
Das habe ich, glaube ich, mit meiner Frage beantwortet. Es wird in allen Bereichen der Stadt genutzt. Das heißt, allen ist bekannt, dass es diese Möglichkeit gibt und sie wird gerne benutzt.
Danke.
War das eine zweite Nachfrage, Herr Dreyer?
Inwieweit wird von Seiten der Stadt auf Kosteneffizienz geachtet, wenn es um die Entscheidung geht, einen Fahrradkurier in Anspruch zu nehmen oder zu beauftragen oder einen anderen Kurier- oder Zustelldienst?
Herr Dreyer, diese Frage stellt sich gar nicht. Das Fahrrad ist das günstigste Verkehrsmittel, was es überhaupt gibt. Und deshalb sind Fahrradkuriere auch im Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut.
Ja, vielen Dank für die Frage, für die Antwort. Ich rufe auf die Frage 119/97, Frau Schuri.
Ich frage den Magistrat, auf welcher rechtlichen Basis verlautbart der Ordnungsdezernent in der HNA, dass man prüfen wolle, ob ein Anmelder einer Kundgebung an den Kosten beteiligt werden soll, weil die Veranstaltung kurz vorher abgesagt wurde?
Bitte.
Ja, Frau Vorsteherin, Frau Schuri, folgende Antwort. Zunächst der Hinweis, dass es sich bei der Versammlungsbehörde, Versammlungswesen auch eine übertragene Aufgabe auf den Oberbürgermeister handelt als Behörde. Also ein Fragerecht der Stafo besteht hier nicht. Trotzdem kann ich Ihnen gerne sagen, dass die Versammlungsbehörde selbst keine Kosten aufwerfen kann oder in Rechnung stellen kann. Da gibt es keinen Kostentatbestand für. Aber die Polizeibehörden prüfen in solchen Fällen, ob von Beginn an es sich um eine Fake-Anmeldung gehandelt hat und prüfen dann entsprechend, ob Kosten dargestellt werden, insbesondere dann, wenn viel Personal auch entsprechend disponiert wurde.
Dankeschön.
Gibt es Nachfragen? Nein, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage von Herrn Dr. von Rüden.
Wie soll der Brunnen gestaltet sein, der die Städtepartnerschaft zwischen Kassel und Florenz symbolisieren soll?
Ja, sehr geehrter Dr. von Rüden, das beantworte ich sehr gerne. Der Brunnen ist eine Kopie der Fontana del Porcellino, also des Schweinchenbrunnens in Florenz, eine originalgetreue Kopie, die von der Deutsch-Italienischen Gesellschaft erworben wurde, dieses Jahr das 70. Jubiläum dieser Städtepartnerschaft zwischen Kassel und Florenz, die erste nach dem Zweiten Weltkrieg, auch aus der Stadt, damalige Rechtsamtsleiter ein Stück weit mit begründet, der in der deutsch-italienischen Gesellschaft an führender Position aktiv war und in Form dieser Kopie genau auf den Florentiner Platz angebracht wird.
Erste Nachfrage, Herr Dr.
Dann ergibt sich auch im Grunde schon die Antwort. Der Systematik halber müsste man fragen, wo dieser Brunnen errichtet werden soll, aber das geht aus Ihrer Beschreibung.
Auf dem Florentiner Platz ist dieses Häuschen, sage ich mal, der städtischen Werke. Davor ist die Lokalität und in diesem Bereich des Florentiner Platz wird es angebracht werden. Zum Termin Anfang September. Oberbürgermeisterkollege aus Florenz ist anwesend und wird mit Blick auch auf die Zukunft ausgerichtet, auf Europa ausgerichtet, deutsch-italienisch oder italienisch-deutsches festgeben zu diesem Anlass.
Dankeschön.
Bitte.
Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Wir kommen zur Frage von Frau Lipschick.
Magistrat, dass die Information über den für Menschen mit Behinderung kostenfreien Shuttle von der Straßenbahnstation Wilhelmshöhe Park durch den Bergpark zur Löwenburg und zum Herkules an Wasserspieltagen auch in die NVV-App eingestellt wird.
Ja, sehr geehrte Frau Lipschick, gute Möglichkeiten. Wir haben bei der NVV aufgrund Ihrer Anfrage nachgefragt. Wir werden den NVV bitten, das vorzunehmen. Das ist grundsätzlich möglich, dies an dieser Stelle vorzunehmen.
Dankeschön.
Keine weiteren Nachfragen in Sicht. Wir kommen zur Frage von Herrn Vollmer.
Ich frage den Magistrat, wie werden Kinder und Jugendliche bei der Neugestaltung des Brüder-Grimm-Platzes beteiligt?
Gut, Frau Vorsitzende, Herr Vollmer, natürlich wie bei allen Projekten der Stadt sind wir nicht nur verpflichtet, Kinder und Jugendliche in Planungsprozesse einzubinden und zu beteiligen, sondern wir machen das auch gerne, weil dort gute Anregungen kommen. Einmal hat der bisherige Prozess gezeigt, dass es richtig war, das Friedrichsgymnasium und die Brüder-Grimm-Schule in den Prozess des Beirats mit einzubinden. Parallel liefen dazu auch Workshops in den Schulen, die viele Anregungen und auch sagen wir, durchaus positive Beteiligung an diesem Wandlungsprozess ergeben haben. Jetzt sind wir in der Detaillierungsplanung, also es geht jetzt darum, weitere Details in der Planung zu bestimmen. Und deswegen haben wir ähnlich wie die Infowalks jetzt für Erwachsene, wo wir zu unterschiedlichen Themen vier Infowalks in den letzten Monaten hatten. Etwas Ähnliches werden wir mit Kindern und Jugendlichen jetzt noch vor den Sommerferien machen, um dort entsprechende Anregungen einzuholen. Das ist der nächste Schritt mit Kinder- und Jugendbeteiligung. Es wird dann noch einen weiteren Schritt geben. Es soll ja auf diesem Platz eine Kinderspieleinrichtung angeordnet werden, die eigentlich dann eher, sagen wir, unter Umständen auch touristische Bedeutung hat, die also nicht unbedingt ein Stadtteilspielplatz, sondern eher ein Spielplatz in der Museumslandschaft ist, In dem Kontext wird es auch noch eine Kinder- und Jugendbeteiligung geben.
Dankeschön.
Keine weiteren Nachfragen. Wir kommen zur nächsten Frage, die Frage von Frau Koch.
Ich frage den Magistrat, kontrolliert die Stadtverwaltung Buchungsportale für Ferienwohnungen und Apartments wie Airbnb oder Booking.com darauf hin, ob für die in Kassel angebotenen Objekte Genehmigungen zur gewerblichen Vermietung vorliegen?
Frau Vorsteherin, Frau Koch darf die Frage beantworten. Es wird nicht kontrolliert aus dem einfachen Grund, weil es keinen Genehmigungsvorbehalt mehr für solche gewerbliche Tätigkeiten gibt. Sie brauchen also für den Bereich keine gewerbliche Anmeldung mehr und deshalb auch keine Genehmigung und deshalb wird es nicht kontrolliert.
Erste Nachfrage.
Aber wäre es nicht so, dass wenn Wohnraum umgewandelt wird in ein Objekt, was zur Vermietung freigegeben wird, müsste dann nicht zumindest eine Nutzungsänderung angezeigt werden?
Also das Bauordnungsrechtliche kann ich jetzt nicht mit beantworten. Das ist, glaube ich, auch, es braucht eine Rechtsgrundlage vor Ort nach der HBO, nach der man da verfahren kann. Da kann der Kollege sicherlich was zu sagen. Ansonsten haben wir bei den anderen Wohnräumen eben keine Rechtsgrundlage, das zu kontrollieren.
Herr Nolder will ergänzen, ja.
Also die zeitweise Vermietung ist eine Vermietung und kein Gewerbe. Das liegt genau in dem, wenn Menschen mehrere Wohnungen auf einmal vermieten und so weiter, dann wird es irgendwann zu einem gewerblichen Betrieb. Aber auch kurzzeitige Vermietung ist nicht zwangsläufig Gewerbe und deshalb ist es keine Nutzungsänderung. Also das ist im Moment jedenfalls nach Rechtslage so, wenn es in einem bestimmten, ja, also eine einzelne Wohnung als Ferienwohnung zu vermieten bleibt als Wohnnutzung. Ja, erst wenn man 50 Ferienwohnungen hat, dann wäre es ein Gewerbe und dann wäre es eine Nutzungsänderung.
Danke.
Keine weiteren Fragen. Wir sind bei der Frage 119, 102. Herr Bickel.
Ich frage den Magistrat, warum stellt die Stadt keine Verkehrsspiegel mehr auf?
Frau Vorsteherin, Herr Bickel, ich darf die Frage beantworten. Die Fragestellung passt nicht ganz. Also es werden auch immer noch Verkehrsspiegel aufgestellt, in den letzten Jahren 2 bis 3 ungefähr pro Jahr, aber dann in der Hauptsache auf Anlass eines privaten Wunsches und dann auch gegen Kostenübernahme dieser privaten Trägerschaft. Ansonsten wird überprüft bei entsprechenden Bitten, ob ein Gefahrenpunkt vorliegt, aber es wird sehr zurückhaltend damit umgegangen. Diese Spiegel haben gewisse Vorteile, haben aber auch gewisse Nachteile, sodass dort auch landesweit insgesamt mittlerweile sehr zurückhaltend mit agiert wird.
Erste Nachfrage, Herr Bickel.
Habe ich das richtig verstanden, dass auch wenn der Verkehrsspiegel am Gefahrenpunkt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen würde, dass er trotzdem durch private Träger dann bezahlt werden muss?
Nein, also es ist so, ein einfacher Fall ist der, Garagenausfahrt, Grundstücksausfahrt, schlecht einsehbar, ja, links und rechts, da gibt es den einen oder anderen Hinweis und dann die Frage, ob das denn möglich sei, dann wird das geprüft, ob Fläche dafür zur Verfügung gestellt werden kann und bei Kostenübernahme kann der Private dann einen entsprechenden Antrag stellen beim Straßenbaulastträger und dann kann der Spiegel aufgestellt werden. Das ist oftmals auch so bei Gewerbe, Einfahrten, Ausfahrten, dass sowas dann entsprechend angeboten wird.
Danke.
Keine weiteren Fragen. Wir kommen zur Frage von Herrn Nölke.
Ich frage den Magistrat, welche Verkehrsversuche hatte das Verkehrsdezernat im Laufe der 19. Mahlzeit der Stadtverordnetenversammlung geplant?
Frau Vorsteherin, Herr Nölke, folgende Antwort. Auch hier Aufgabenbereich, Zuständigkeit, Oberbürgermeister als Straßenverkehrsbehörde. Kein Fragerecht der STAFO, aber die Straßenverkehrsbehörde wird, wenn denn Verkehrsversuche anstehen, damit auch entsprechend zeitnah dann an die Öffentlichkeit treten.
Erste Nachfrage, Herr Nölke.
Gut, wenn es kein Fragerecht ist, aber vielleicht Ihre persönliche Einschätzung, wie stehen denn die Chancen, dass es noch zu weiteren Verkehrsversuchen kommt?
Naja, die Chancen sind immer abzuwägen mit den entsprechenden Örtlichkeiten und mit den Möglichkeiten, ob es denn tatsächlich und rechtlich dort zulässig ist oder nicht. Danach wird abgewogen und das macht die Straßenverkehrsbehörde.
Danke.
Keine weiteren Nachfragen. Herr Frau Zimmermann, doch eine weitere Nachfrage zu dieser Frage.
Ja, wir wissen ja jetzt alle, dass die obere Verkehrsbehörde, dessen Leiter Christian Geselle ist, zuständig ist für die Verkehrsversuche. Das haben wir ja jetzt alle auch sehr ausführlich in der HNA gelesen. Aber deswegen frage ich jetzt den Magistrat, ob es denn zu diesen geplanten Verkehrsbesuchen Gespräche mit dem Oberbürgermeister gab, der ja nun dann verantwortlich dafür ist.
Wir stehen im ständigen Austausch auch zu solchen Fragestellungen.
Herr Römer.
Ja, wir fragen den Magistrat. Das architektonische Konzept der Grundschule Wolfsanger Hasenhecke wurde im Rahmen des Neubaus mit einer kombinierten Heizungs- und Klimaanlage umgesetzt. Wann wird die seit Jahren nicht genutzte Klimaanlage in den bereits um diese Jahreszeit deutlich aufgeheizten Räumen wieder in Betrieb genommen?
Frau Vorsitzende, Herr Römer, der Begriff Klimaanlage ist hier übertrieben. Ja? Also Klimaanlage heißt ja, dass man eine Lüftungsanlage hat und diese Lüftungsanlage die zugeführte Luft temperiert und insbesondere im Sommer abkühlt. Ja? Eine derartige Anlage hat die Grundschule in Wolfsanger nicht. Dort hat man folgenden Versuch gemacht. Man hat eine Fußbodenheizung eingebaut, was ja in vielen Wohnungen auch der Fall ist und durchaus auch für eine Schule machen wir heute nicht mehr, aber ein deutlicher Versuch ist. Ja. Man hat dann ein Kühlaggregat, also eine Kältemaschine eingesetzt und hat den Versuch unternommen, mit der Fußbodenheizung im Sommer kühlere Luft durch den Fußboden, kühleres Wasser durch den Fußboden zu leiten. Das hat man gemessen und deutlich, das Wasser ist in solch einem Kontext ein nicht geeignetes Medium, um tatsächlich Wirkung zu zeigen. Das heißt, als der Kühlaggregat dann kaputt war, hat man ihn ausgebaut und nicht mehr in Betrieb genommen. Die Schule verfügt über einen südlichen mechanischen Sonnenschutz, der außen ist. Und deshalb steht er eigentlich, wir machen ja heute Lüftung auch, nur im Winter temperiert, im Sommer nicht. Und deswegen entspricht die Schule eigentlich heutigen Standards. Und ich würde der Schule dringend anraten, den Sonnenschutz entsprechend auch prophylaktisch, also indem er bevor die Sonne kommt, schon runterlässt, dass man den eben nutzt. Aber die Anlage, die dort eingesetzt ist, hat sich nicht bewährt, weder technisch noch von ihrer Funktion.
Okay. Ich würde Sie trotzdem gerne einladen, da mal hinzugehen und mal zu schwitzen. Danke.
Ich glaube, eine Frage schaffen wir noch. Ne? Ja. Dann rufe ich die Frage von Frau Holtermann auf.
Dankeschön. Ich frage den Magistrat, wer hat entschieden, dass die Veranstaltungsreihe We Need to Talk kurzfristig abgesagt wurde?
Sehr geehrte Frau Holtermann, das beantworte ich Ihnen gerne. Wie Sie wissen, ist die künstlerische Leitung der Documenta frei darin, all das, was konzeptionell zur Documenta gehört, zu entscheiden. Und die künstlerische Leitung hat diese Entscheidung getroffen.
Erste Nachfrage, Frau Holtermann. Wie ist die Position der Stadt Kassel zur kurzfristigen Absage, die bundesweit für schlechte Schlagzeilen gesorgt hat?
Frau Holtermann, die Stadt Kassel ist gut darin beraten, die Freiheit der Kunst sehr zu apostrophieren und zu verteidigen. Und das wird der Oberbürgermeister und das sollte auch die Stadtverordnetenversammlung immer machen, denn mit dieser Freiheit der Kunst steht und fällt die Documenta, das ist die DNA, das ist das Besondere an unserer Documenta im Vergleich zu anderen. Diese Freiheit der Kunst endet dort, und das habe ich im Februar in diesem Zusammenhang deutlich erklärt, wo Gesetze überschritten werden. Und solange keine Gesetze überschritten werden, sind die künstlerische Leitung und die entsprechenden Künstler frei darin vorzutragen, auch, liebe Frau Holtermann, wenn das mit Blick auf unsere Geschichte und unsere Rolle und unsere Verantwortung als Deutsche, mit Blick auf den Staat Israel und die Menschen jüdischen Glaubens in unserem Land für den einen oder anderen schwer nachzuvollziehen ist. Das hat es im Februar diese deutliche Aussage gegeben. Da stehe ich als Oberbürgermeister auch heute dazu. Gleichwohl, solange nochmal keine Gesetze überschritten sind, muss man auch die Freiheit der Kunst gewährleisten und hier zu stehen. Das ist meine Position und das sollte auch die insgesamt der Stadt Kassel sein, da werden wir gut beraten.
Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Dann beende ich hiermit die Fragestunde.